Klemme und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Ja, mal wieder willkommen zurück. Ja, wir sind heute nicht ganz allein, Justin, aber ich übergebe dir wie immer das Wort und dann darf sich auch unser Gast gerne gleich vorstellen.
Ja, wir machen das so wie immer. Ne? Ich gebe kurz die Einleitung. Ihr seht es wie immer, ich sag's nochmal, die Leute, die bei YouTube sind, die sehen es ja jetzt schon. Wir sind nicht alleine und wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Und das Thema ist heute tatsächlich Ernährung. Das haben wir bisher noch nicht so wirklich besprochen. Ernährung in der Medizin, im Studium und all das. Wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen. Aber wir haben uns einen Experten bzw. eine Expertin in diesem Fall ausgesucht. Ich weiß, sie sagt, na, mal gucken. Aber ich darf vorstellen, Anna, schön, dass du da bist. Stell dir mal kurz vor, wir freuen uns, dass du Lust hattest, mit uns aufzunehmen heute.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut. Ich bin Anna. Ich studiere in Berlin an der Charité im zweiten Semester erst. Also ich bin noch nicht so weit. Und ich habe einen YouTube-Kanal. Da teile ich seit ungefähr einem Jahr, vielleicht ein bisschen weniger, jetzt vor allem Inhalte über mein Studium, meinen Alltag als Studentin, aber auch ganz viel Ernährung und Sport und eigentlich grundsätzlich einfach Themen, die mich auch persönlich beschäftigen. Zwischendurch auch mal ein bisschen was über Bücher oder manchmal rede ich auch einfach über Themen, die mich gerade beschäftigen, aber vor allem eben Uni, Sport und Ernährung sind so im Fokus, genau.
Ja, du bist ja schon auch, so wie wir es mitbekommen haben, ist das generell ja ein sehr großes Thema so für dich, ne? Ernährung und ja, Sport ja auch. Das ist, also wie du ja sagst, ist ja ein zentraler Teil bei dir, auch auf in deinen YouTube-Videos. Seit wann beschäftigst du dich denn so damit? Also bei mir ist es ja auch so ein bisschen so, dass ich durch den Sport auch sehr viel mich mit Ernährung beschäftige, aber bei dir hat das Ganze ja noch viel früher angefangen. Also du machst, für dich ist das ja noch, ja, schon viel länger Thema, ne?
Ja, auf jeden Fall schon viele Jahre, auch schon weit bevor ich überhaupt über das Studium nachgedacht habe. Und ich bin auch über Ernährung erst mehr oder weniger auf das Medizinstudium gekommen oder gestoßen, oder das hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Ich glaube, das hat damit angefangen, vielleicht als ich ganz jung war, weil ich mit 6 Vegetarierin geworden bin. Und aber erstmal nur aus ethischen Gründen, da habe ich mich überhaupt nicht mit gesundheitlichen Konsequenzen natürlich beschäftigt als Kind. Bin dann aber auch in meiner Jugend auf pflanzliche Ernährung gestoßen oder vegane Ernährung. Ich sage immer nicht so gern vegan, weil vegan kann ja auch heißen, dass man nur Pommes isst und das wäre vegan. Deswegen spreche ich dann eher von einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung, wenn es um gesundheitliche Aspekte geht. Und da bin ich aber auch erstmal aus ethischen Gründen drauf gestoßen, habe dann aber mich irgendwie mit der Zeit über Bücher, über Dokus, über YouTuber und Podcasts mehr auch in die gesundheitliche Schiene eingelesen und informiert. Und so ist das irgendwie ein echt großer Teil auch meines Lebens geworden. Also mittlerweile, gut, muss ich nicht mehr viel drüber nachdenken, wie integriere ich gesunde Ernährung in mein Leben, sondern das ist irgendwie selbstverständlich geworden. Aber es ist schon ein zentraler Bestandteil in meinem Leben und ich lese auch immer noch gerne weiter Bücher oder informiere mich weiter. Genau.
Das ist ganz interessant, dass du das gerade gesagt hast, dass du jetzt mittlerweile quasi nicht mehr darüber nachdenken musst. Ich sehe in deinen, also unter deinen Videos immer mal wieder Kommentare generell für die Leute, ne? Der Video, also der Kanal ist natürlich in der Beschreibung verlinkt, sowohl in den Shownotes als auch bei uns auf YouTube. Klar, schaut da vorbei. Aber was generell ganz interessant ist, ich sehe da immer mal wieder so Kommentare mit, wie schaffst du das denn eigentlich, dich dazu sozusagen zu motivieren oder so diszipliniert zu bleiben? Und da kommt immer so ein bisschen rüber, zumindest bei mir, dass du eigentlich sagst, ich muss mich dazu nicht disziplinieren, denn das ist einfach bei dir drin und du machst das ja gerne. Das ist quasi wirklich so ein Lifestyle, so, ne?
Genau, ja, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, wenn man noch nie wirklich Kontakt damit hatte, dann ist gesunde Ernährung erstmal so ein Brocken und man denkt sich, nee, kein Bock, ich bleibe lieber bei meinen Gewohnheiten. Und das ist natürlich auch vollkommen verständlich. Und ich habe das Gefühl, je mehr oder je länger man sich damit beschäftigt, je mehr Rezepte man vielleicht ausprobiert hat, desto leichter fällt einem das auch. Man muss sich wenig Gedanken darüber machen. Also mittlerweile kaufe ich ja einfach Dinge ein, die quasi immer im Standardeinkauf dabei sind und dementsprechend habe ich dann schon grobe Ideen, was ich damit machen kann. Also es ist nicht so, dass ich mir noch Rezepte raussuche und ich glaube, sorry, da würde ich auch Leute ermutigen, einfach mal neue Sachen auszuprobieren, sich gesunde Rezepte rauszusuchen. Und man muss nicht direkt von 0 auf 100 gehen und nur noch gesunde Mahlzeiten essen. Darum geht es ja auch gar nicht und ist für die meisten ja auch nicht realistisch, sondern einfach so Step by Step. Und je mehr man das macht, desto mehr wird es auch einfach selbstverständlich und nicht so aufwendig, wie man sich das vorstellt.
Ja, ich denke auch, das ist viel leichter, irgendwie so Gewohnheiten so Step by Step irgendwie zu ändern. Also man schafft es eh meistens nicht, von jetzt auf gleich komplett die Ernährung umzustellen. Ich finde, das ist auch bei Patientinnen und Patienten oft sehr schwierig zu sagen, krempeln sie ihr komplettes Leben um. Das ist meistens ein viel zu großer Schritt. Wie du schon sagst, vielleicht einmal nur gucken, was ist denn jetzt von mir aus vegetarisch oder was ist denn vegan oder was ist denn eine gesunde Ernährung, vielleicht eine Mahlzeit am Tag überhaupt mal so ein bisschen so zu ersetzen, dass man sagt, okay, ich frühstücke morgens jetzt vielleicht nicht immer nur, ich weiß nicht, so wie bei mir früher mein Toast mit Nutella, ja, das gab es früher jeden Morgen, sondern vielleicht esse ich mal Haferflocken morgens oder ich esse mal ein Müsli oder was weiß ich oder ich mache mir ein Porridge und dann hat man so die erste Mahlzeit am Tag quasi schon mal umstrukturiert, irgendwann. Und dann geht das alles so Step by Step, also das ist, glaube ich, viel, viel leichter für Personen, die ja sich damit vielleicht auch noch gar nicht so auseinandergesetzt haben, als jetzt ja direkt voll durchzustarten. Und ja, direkt versuchen, weiß nicht, schreib mir mal einen Ernährungsplan oder ich möchte gerne einen Ernährungsplan haben, den ich von morgens bis abends so durchziehe. Das ist für die meisten gar nicht durchführbar.
Ich glaube, das ist generell bei vielen Dingen so, das hat nicht, also nicht nur Ernährung, sondern auch Sport, alles, wo man irgendwie am Ball bleiben muss sozusagen, um da langfristig, sage ich mal, erfolgreich zu sein, wenn man so möchte. Aber ich sage jetzt mal, wenn man sich ein großes Projekt vorannimmt oder irgendwas, was für einen selbst eine riesen Umstellung bedeutet, ist es halt häufig so, dass ich glaube, dass es teilweise sogar eher hinderlich ist, wenn man alles umstellt, weil man sich dann gefühlt am Anfang so verbiegt, dass man das einfach nicht lange durchhält. Dann schafft man es vielleicht, manche Leute schaffen es dann auch ein Jahr oder so, das ist ja schon extrem lang, aber fallen dann doch wieder zurück. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, also die Folge soll jetzt auch nicht sein, um irgendwie wertend zu sein, ne? Also es kann ja jeder machen, wie er will, aber ich finde es immer super interessant, einfach auch andere Sichtweisen nochmal zu hören, wie beispielsweise du jetzt in dem Fall, Anna, dazu so gekommen bist und was bei dir so, ja, wie es bei dir eben, wie du es geschafft hast, das so gut zu integrieren, dass du sagst, nice, so passt.
Und vor allem mit so jungen Jahren ja schon.
Ja.
Ja, vielleicht auch nochmal zu dem Thema nicht direkt alles umstellen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich nicht 1000 Verbote erstellt und denkt, okay, jetzt darf ich das, ja, und das essen. Da verliert man ja vielleicht dann auch erstmal die Freude an Essen und den Genuss und das macht einen unflexibel, auch gerade wenn man essen geht mit Freunden, mit Familie. Und ich glaube, gerade da ist es auch wichtig, dass man eine Flexibilität beibehält. Also auch wenn man allein im Alltag sich gesund ernährt, dass man mit anderen auch eine gewisse Spontanität beibehält, dass man sich nicht zu sehr einschränkt. Und gerade das macht es dann vielleicht auch ein bisschen lockerer am Anfang, wenn man nicht so viele Regeln hat, sondern sein Bestes gibt, sich vielleicht mal an Frühstück wagt. Das ist ja auch ein leichter Punkt, kann man vielleicht leicht integrieren. Aber dass man da nicht so absolut ist, denn gerade das ist ja dann auch langfristig einfach nicht nachhaltig oder umsetzbar.
Darf ich da einmal ganz kurz zwischengrätschen? Hast du denn das Gefühl, dadurch, dass du vegan bist, dass du dir vielleicht hier und da was, also da, viele denken ja, glaube ich, an, wenn es um vegan geht, dass man sich was verbieten muss oder dass man bestimmte Dinge halt nicht essen darf. Siehst du das selbst so oder war das für dich am Anfang so? Also Justin und ich haben ja vor der Folge auch so ein bisschen drüber gesprochen, wollen wir mal einen veganen Monat machen? So, weil vegetarisch wäre, muss ich sagen, das wäre überhaupt gar kein Problem. Also ich habe auch mal 1,5 Jahre oder 2 Jahre vegetarisch gegessen, so, das ist überhaupt gar kein Problem so gewesen, so nur mit vegan denke ich sofort immer, okay, das sind so ein paar Dinge, ein paar Lebensmittel, die würden mir schon extrem fehlen, irgendwie zu essen.
Ja, auf jeden Fall am Anfang. Also ich war ja schon lange Vegetarierin, seitdem ich halt 6 war. Dementsprechend war das nicht mehr so eine Umstellung. Aber ich habe früher Käse über alles geliebt. Und das war am Anfang auf jeden Fall eine große Umstellung. Ich muss sagen, sonst so Milch trinken oder Eier pur essen war eh nicht so extrem mein Ding, aber eben Käse. Und ich glaube, das ist eben echt einfach eine Sache der Gewöhnung. Die ersten paar Wochen vermisst man das vielleicht. Aber bei mir ging das auch relativ schnell weg, gerade weil ich dann auch andere, also ganz neue Lebensmittel irgendwie für mich entdeckt habe, neue Sachen ausprobiert habe. Also ich habe mich nicht unbedingt nur eingegrenzt und Dinge weggelassen, sondern bin auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgegangen, was Lebensmittel und Gerichte angeht und habe meinen Horizont da auch ein bisschen erweitert und dementsprechend esse ich, glaube ich, jetzt eigentlich eine größere Vielfalt Nahrungsmitteln als vorher, nur halt bestimmte Lebensmittel nicht mehr. Aber es ist nicht so, als würde ich genauso essen wie vorher und nur Sachen weglassen, falls das irgendwie nicht da gibt.
Ja, doch, total. Das ist das ja auch, worüber wir eigentlich auch in der Küche vorhin gesprochen haben. Als wir gekocht haben, haben wir gesagt, okay, wie würde jetzt das Essen aussehen, wenn es vegan wäre? Gut, es war eigentlich schon fast vegan. Also im Prinzip war es, ja doch, fast war es
Hast du?
vegan. Ein Teilchen hätten wir vielleicht rauslassen müssen, aber dann wäre es auch schon vegan gewesen. Aber wir haben gesagt, wenn wir jetzt einkaufen gehen würden, würde man ja ganz anders auf das Sortiment gucken. Man würde sich vorher damit anders beschäftigen, man würde sich vorher überlegen, was gibt es denn überhaupt noch so für Produkte? Und vielleicht würde man mal sowas wie Kokosmilch halt vielleicht dann eher nehmen. Als, ich weiß nicht, ist doch vegan, oder? Kokosmilch ist doch jetzt war ich
Ja,
gerade.
also ich dachte jetzt schon ja. Also.
Ja, nee, deswegen, das benutzen wir ja zum Kochen ja nie, aber da könnte man bestimmt auch mega gute, leckere Rezepte machen. Weißt du, da denkt man ja an ganz andere Lebensmittel auf einmal.
Ich glaube generell, dass diese Sache von das vielleicht einfach mal einen Monat gemacht zu haben, ist eh so der Lukas vierte Studienjahr Medizin fragt, ob Kokosmilch.
Ich war mir schon sicher, weil
ja,
ich
nein,
dachte
dann
nicht, dass ich jetzt einen kompletten
kann ich voll
Brain-Lag habe.
verstehen. Ja, hat man ja manchmal so, wenn man live ist. Nein, voll. Nee, was ich nur meine ist, ich glaube viel mehr als das vielleicht einfach, ich sag mal, des moralischen Grundes wegen zu machen, sage ich mal, ist, glaube ich, auch einfach gut, sich mal bewusst zu, also einfach mal bewusst zu machen, was esse ich und was gibt es. Man kommt vielleicht auch auf neue Sachen, wo, so wie du es gerade gesagt hast, Anna, dass man dann vielleicht merkt, okay, eigentlich ist das nice. Also das ist eigentlich gar nicht, ich esse es nicht, weil es vegan ist oder pflanzlich jetzt, um da in deinen Worten zu bleiben, sondern einfach, weil ich es geil finde, so, das kann ja sein, aber einfach generell mehr zu wissen, was ist wo drin und selbst wenn man sich am Ende dafür entscheidet, sich Dinge zu essen, dann weiß ich zumindest oder dann habe ich das zumindest bewusst gemacht, so, und weiß trotzdem, was damit zumindest verbunden ist, weil ich will jetzt gar nicht zu lang erzählen, aber ich habe gleich direkt eine Frage dazu. Hast du manchmal das Gefühl gehabt in deinem Prozess, dass Leute, denen du zum Beispiel dann gesagt hast, mit denen du unterwegs warst, keine Ahnung, ich esse vegetarisch oder vegan oder pflanzlich, dass die einem das Gefühl vermitteln, dass man sagt, wenn ich sage, ich mache das, da muss man aber auch 100%. Weil ich finde, das ist in der Gesellschaft so, fällt es mir auf, sehr oft so dies, du hast ja gesagt das und das ist ja irgendwie auch wieder eine Doppelmoral, so, obwohl da, es ist ja nicht möglich, 100% perfekt zu leben, es geht einfach nicht. So, wie ist deine Erfahrung da?
Ja, ich glaube, in meinem Umfeld ist das nicht so sehr. Ich habe ein sehr offenes Umfeld und auch viele Leute, die sich sehr ähnlich auch ernähren. Aber ich habe auch das Gefühl, dieser Anspruch besteht irgendwie. Du hast gesagt, du ernährst dich vegan, dann machst du das jetzt auch oder vegetarisch und wie, du machst das nicht mehr. Und dann kommt eher so eine Verurteilung, statt zu sagen, war cool, dass du es versucht hast und cool, dass du versuchst, möglichst viele pflanzliche Mahlzeiten zu integrieren oder dass du dir Mühe gibst. Und ich glaube, das wäre viel hilfreicher, weil gerade wenn man Leute verurteilt, hat niemand wirklich Lust, sich weiter zu informieren oder irgendwas anderes zu machen. Und daher bin ich eher Fan vom Empowerment, sage ich mal. Also jede Mahlzeit ist super und wenn man da schon kleine Schritte geht, ist das auf jeden Fall, zeigt das auf Dauer auch schon Wirkung. Und ich, wie gesagt, in meinem Umfeld habe ich da, glaube ich, eher Glück. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es gesamtgesellschaftlich doch anders aussieht.
Ja, doch, das muss ich zugeben, das hatte ich dann auch damals, als ich, gut, vegetarisch, ne, als ich das mal gemacht habe und dann zwischenzeitlich mal gesagt habe, okay, ich esse jetzt mal wieder, ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas war es dann mal von mir aus Lachs oder sowas, weil man hat mal mit der Familie gegrillt und gesagt, ja gut, komm, ich esse mal jetzt auch einen Lachs, dass eigentlich sehr viele direkt gesagt haben, okay, also wie kann das jetzt sein, wie passt das jetzt zueinander? So, du hast ja gesagt, du bist jetzt vegetarisch, warum isst du jetzt den Lachs? Und der sagt, ja, mein Gott, das ist jetzt halt dann einmal so, aber eigentlich grob ist ja, die restlichen, weiß ich nicht, 5, 6, 7 letzten Monate habe ich komplett vegetarisch gelebt. Also da war dann eher so das Augenmerk darauf, okay, zieht derjenige das jetzt auch durch, macht er das nicht.
Total.
Das fand ich so ein bisschen schade.
Ja, vor allem, weil man ja auch sagen muss, ist es ja, wie du sagst, Anna, dieses von angenommen, man war vorher jemand, der, ich sag mal, 6 Tage die Woche Haltungsstufe 1 gegessen hat. Wenn er jetzt das noch zweimal die Woche macht, ist das vielleicht der falsche Ansatz zu sagen, das ist ja immer noch zweimal zu viel. Du hast doch gesagt, du machst es gar nicht mehr, sondern ey, du machst es viermal weniger in der Woche so. Das ist ja, also, ne, zwei Drittel, ne, so in dem Sinne. Und ja, das ist mir einfach aufgefallen, dass ich oft das Gefühl habe, dass viele Leute dann eher von diesem, ne, oder Leute, die beispielsweise sagen, ja, ich bin voll für Klimawandel und pflanzt Bäume und bla, aber wenn sie dann irgendwo mal hinfliegen oder sowas und nicht die Bahn nehmen, beispielsweise, dann geht das wieder voll gegen den Strich. Und das ist eine Sache, die mich irgendwie mega, also kann ich überhaupt nicht verstehen.
Ja, sehe ich genauso. Oh, sorry, wolltest du noch was sagen?
Nein, 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 gar nicht.
Nee.
Nein,
Nee, genau, weil auch da jeder Schritt ist sehr wichtig und mich stört es immer, wenn man direkt Leute für jede Kleinigkeit dann verurteilt, weil auch gerade so Klimasachen, ich gebe mir Mühe, wenig Plastik zu kaufen, möglichst nachhaltige Produkte zu kaufen, aber ich bin nicht perfekt, ich werde auf jeden Fall mal fliegen, ich werde vielleicht auch aus Versehen oder auch bewusst ein Produkt kaufen, das nicht perfekt nachhaltig ist. Aber ich denke, die Mühe zählt und man verurteilt dann eigentlich die falschen Leute, wenn man dann das kritisiert, was noch nicht reibungslos läuft, sage ich mal, und holt da auch niemanden ab. Also wie du schon sagtest, auf jeden Fall erstmal bestärken ist da der
Ja,
Weg, sagen.
aber ich finde das halt schade, dass das dann so absolut gesehen wird. Jetzt vielleicht beispielsweise bei dir, dass du sagst, so gut, ich fliege jetzt mal in Urlaub und es vielleicht manche Personen gibt, die dann halt darauf so, ja, halt so drauf gucken, dass du sagst, okay, wie passt das denn jetzt alles zusammen? So, wie passt das jetzt zu deinem generellen Lifestyle zusammen, ohne jetzt halt den Rest halt einfach zu sehen? Aber was ist denn das, habe die Frage hab ich mir auch gestellt, was heißt denn für dich gesunde Ernährung, wenn du jetzt sagst, was ist das für dich genau? Weil das ist ja, ich sag mal so, das ist ja ein sehr, sehr, sehr breites Feld, das kann man ja aus sehr vielen Gesichtspunkten beleuchten, sag ich mal.
Gut. Ja, wichtige Frage und auch schwierige Frage, weil das ja sicherlich auch irgendwo individuell ist. Also ich glaube, wenn man sich jetzt eine genaue Makronährstoffverteilung oder so angucken will, ich glaube nicht, dass das für jeden unbedingt gleich ist, was da die perfekte gesunde Ernährung ist. Aber woran ich mich so halte, als grobes Prinzip ist möglichst unverarbeitet, möglichst vollwertig, möglichst viele Lebensmittel einfach in ihrer ganzen Form. Also worauf meine Ernährung so basiert, ist Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse, Samen und dann halt auch leicht verarbeitete Produkte wie irgendwie ein Soja-Joghurt oder so. Aber sonst halt möglichst nicht schon ein Produkt, das 1000 Inhaltsstoffe hat, von denen ich vielleicht noch nicht mal weiß, was das ist, sondern möglichst halt ja, in ihrer ganzen Form das Lebensmittel und dass ich dann weiterverarbeite und daraus was kreiere. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch individuell und vielleicht gehört es auch dazu, dass man mal was nicht Gesundes isst. Und das gilt dann als gesunde Ernährung einfach, dass man auch mental ausgeglichen ist und sich nicht damit verrückt macht. Denn gerade wenn man sich viel informiert, dann hat man so viele. Also dann macht man sich vielleicht auch mehr Sorgen, weil man denkt, oh, das mache ich falsch, das mache ich falsch, das mache ich falsch. Und ich glaube, zu einer grundsätzlich gesunden Ernährung zählt dann vielleicht auch, dass man mal entspannt damit umgeht und halt den Großteil der Zeit sich irgendwie an seine Vorstellungen hält.
Das klingt ziemlich gesund. Also im
Manche
wahrsten
Lebensmittel
Sinne.
sind auch einfach gut für die Seele. Die sind vielleicht nicht gut für den Körper, aber sie sind gut für die Seele.
Was mich mal interessieren würde, was ist denn für dich dann mal, ich sag mal, ausufern oder mal dann mal, wo du sagst, so, das ist jetzt für mich ungesund. Was wäre denn das für dich? Weil ich gehe jetzt mal, also ich will jetzt nicht vorurteilen, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du jetzt zu McDonald's gehst und denen einen Big Mac gönnst. Wenn du sagst, ich gönne mir heute mal was. So, also weißt du, was ich meine?
Nee, nee. Ja, vielleicht eher Nachtisch oder so. Also auch nicht unbedingt was, was ich mir zu Hause jetzt nach dem Mittagessen machen würde, sondern vielleicht bei einer Familienfeier, jemand hat einen veganen Kuchen gebacken, dass ich dann ein Stück davon natürlich mit esse. Oder vielleicht bin ich bei Freunden und es gibt, man bestellt Pizza, dann bestelle ich eine Pizza, aber halt für mich ohne Käse oder so. Das ist jetzt auch nicht schrecklich ungesund, aber halt auch nicht ganz so, wie ich das normalerweise in meinem Alltag selber durchführe, integriere. Aber da mache ich mir dann halt auch wenig Stress. Also es ist eher, wenn ich in einem Setting bin mit anderen Leuten, mit Freunden, mit Familie, dass ich dann ein bisschen entspannter das angehe. Und ich persönlich esse immer vegan oder ja, genau. Aber und dann halt, wenn ich alleine esse, möglichst vollwertig, aber dann außerhalb sehe ich das auch entspannter.
Achso,
So.
ich dachte, du wolltest was
Nee, nee,
sagen.
nee, nee.
Nee. Wie ist das denn, also wie viel hast du jetzt dich im Vorhinein mit der Ernährung beschäftigt, jetzt vor dem Studium? Und was hast du da jetzt erwartet oder was erwartest du dir vom Medizinstudium, da mal so ein bisschen reinzurutschen? Was erwartest du dir so vom Studium, was du ja über Ernährung oder Ernährungsmedizin auch noch weiter lernen kannst? Also wir sind ja jetzt ein bisschen weiter und haben ein ungefähres Bild, wie viel man über Ernährung quasi im Studium lernt.
Zumindest bei uns.
Zu eher klar, zumindest bei uns, das kann natürlich bei euch auch anders sein. Aber ja, was hast du da für eine, ich sag mal, für eine Hoffnung im Prinzip, was du alles lernen kannst? Und ja.
Ja, also vielleicht erstmal vorher habe ich mich vor allem eben über Bücher informiert, aber auch Podcasts. Also gerade es gibt vor allem amerikanische Ärzte, die da in dem Gebiet Forschung betreiben und auch einfach Aufklärung. Und darüber bin ich irgendwie so auf die Schiene gekommen. Und im Studium, ich bin eigentlich bisher positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Ernährung nie thematisiert wird. Und ich glaube, das ist vielleicht auch dann im Modellstudiengang jetzt nochmal anders als im Regelstudiengang. Aber bei uns, das wird schon immer mal wieder angesprochen. Natürlich dann nicht genau, okay, wie gestaltet sich eine gesunde Ernährung? Ich glaube, das wird nicht unbedingt groß inhaltlich thematisiert. Aber Risikofaktoren zum Beispiel, da wird schon auch in Seminaren immer wieder viel über Ernährung gesprochen. Und da war ich dann doch, wie gesagt, eher sehr positiv überrascht. Und ich würde mir wünschen, dass das auch gerade später in der Klinik, also ich bin ja gerade noch in der Vorklinik, dann auch bei den Risikofaktoren, bei Prävention, aber auch bei Behandlungskonzepten zumindest erwähnt wird. Und ich glaube, da könnte noch viel gemacht werden, dass es vielleicht auch ein Fach gibt, in dem man sich mehr mit Prävention beschäftigt oder mit verschiedenen Risikofaktoren oder so. Das gibt es ja in der Form, soweit ich weiß, noch nicht. Aber vielleicht könnt ihr auch mehr berichten. Ihr seid ja schon viel weiter.
Ja,
Wie war
also
das?
ja. Bei uns war es so, ich glaube, also wirklich so inhaltlich Ernährung war bei uns der große Block Biochemie. Wir hatten einen Dozenten, der sehr, ich weiß nicht, ob der sogar da forscht, aber irgendwie war das so sein Ding auch.
Der ist gar kein Biochemiker gewesen, sondern
Ach so,
Lebensmittelchemiker oder
das
so
siehst
hat
du
er, glaube ich,
mal. Ja,
studiert.
gut.
Lebensmittel.
Der hat das Game durchgespielt. Also der hat halt uns Biochemie quasi erklärt. Aber eigentlich immer mit der Ernährung. Also das war dieses von seine Testate in der Vorklinik waren auch eher so ein Sie gehen in den Supermarkt. Sie werden angestoßen von einer älteren Frau, die die Brigitte liest. Sie schlagen zufällig Seite 72 auf und sehen Wasser mit Sprudel. Warum sprudelt das? So eine, also sowas in der Art. Also der hat das schon so ein bisschen versucht.
Ja,
Also es war wirklich die Brigitte. Es war wirklich
ja.
also das mit dem Sprudelwasser ist wirklich so passiert. Aber nee, was ich
Also
mir
als wir über den Kohlenhydratstoffwechsel gesprochen haben, ich weiß nicht mehr, worum es genau ging, aber da hat er mit mir auch, ich weiß gar nicht, bei welchen Lebensmitteln wir dann da alles waren.
Ja, auf jeden Fall, der hat da viel Wert drauf gelegt und in seinen Seminaren hat man da wirklich, muss ich sagen, doch viel gelernt und wirklich über Ernährung, würde ich schon sagen, war die Biochemie da schon ziemlich hilfreich, um das mal wirklich verstanden zu haben. Auch generell, das ist ja, Ernährung ist ja nicht nur das, was ich esse, sondern generell Metabolismus und all sowas und das lernst du da natürlich schon recht genau. In der Klinik würde ich jetzt sagen, klar, so Risikofaktoren werden immer angesprochen. Also, ich glaube, es wird ziemlich klar eingetrichtert schon Adipositas, also Übergewicht und Rauchen. Das sind eigentlich so, glaube ich, und Alkohol vielleicht noch. Diese drei Dinge würde ich, glaube ich, sagen, sind immer, irgendwie immer dabei. Oder, also,
Sind wie bei jedem Fall.
einer dieser drei Sachen findest du eigentlich immer als Risikofaktor und das wird schon auch so, kommuniziert, ne?
Ja, und gerade auch beim Diabetes beispielsweise, dass das Wichtigste eigentlich die Lifestyle-Änderung ist.
Ja.
Ja, einem wird dann häufiger auch gesagt, okay, das ist dann aber nicht die Realität, wird dann meistens nicht passieren, deswegen gibt man dann doch direkt die Medikamente. Aber der beste Weg wäre es halt eigentlich, auch bei einem Bluthochdruck wäre es eigentlich am besten, erstmal Lifestyle-Faktoren zu ändern.
Wie zum Beispiel den, wie wir gelernt haben. Ich weiß nicht, wer guckt von euch, wer weiß denn sowas? Aber
Das ja stimmt,
es gibt
ja.
irgendeine Studie, die bewiesen hat, dass, jetzt schweife ich kurz ein bisschen ab, aber das will ich mal kurz erzählen, weil das fand ich ganz interessant. Kennst du die Serie, wer weiß denn sowas?
Nee, kenne
Das
ich
ist so
nicht.
eine Serie mit Kai Pflaume und ja, die anderen beiden egal. Und
Ist eine Quiz,
das
ist eine
ist eine
Quizsendung,
Quizshow.
gell?
Und es geht darum, dass da immer komplett random Fragen drankommen. Und eine Frage war, laut einer Studie hilft gegen Bluthochdruck oder chronische Hypertonie halt, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann war halt eben, dass die Leute spazieren gehen, dass die Leute sich dehnen oder dass die Leute irgendwas anderes machen. Und am Ende kam halt raus, also der Großteil dachte halt Bewegung, man denkt sich immer Bewegung, Bewegung. Aber da war es sogar das Dehnen, weil das die Gefäße quasi mit aufdehnt. Und
Ach
dadurch
echt.
quasi mit zur Dilatation und so weiter beiträgt und dadurch der Blutdruck theoretisch peripher ein bisschen sinkt. Fand ich eigentlich ganz
Krass.
interessant. Na gut, ist auch egal.
Ja.
Ja, nee, so viel dazu. Ja, so, ich fand das nur ganz interessant an der Stelle mal.
Ja. Du wolltest aber eigentlich auf irgendwas ganz anderes hinaus.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass es schon immer gesagt wird, so, man muss mit den Leuten eigentlich sprechen, mit den PatientInnen und sowas, aber ich glaube, also was nicht thematisiert wird, wie mache ich das denn? Wie genau, also das ist ja der Ansatz im Modellstudiengang so ein bisschen mit KIT, aber von dem, was, also Kommunikation, Interaktion, Teamarbeit, das, was meine Freundin mir erzählt hat, ist aber auch so, das, also ob einen das jetzt wirklich perfekt vorbereitet, jemanden dazu zu bewegen, seine Ernährung umzustellen, ist nochmal eine andere Sache. Und die Sache ist halt vor allem auch, ich glaube, immer der Zeitfaktor. Wir hatten es ja auch in der einen Folge, die Zeit ist nicht da, die Zugehörigkeit ist dann häufig nicht da. Ich finde es halt nur eigentlich so paradox, weil gerade in der Cardio, wo die Leute, die da liegen, meistens übergewichtig sind, sich schlecht ernähren und gut, man ist nicht immer nur übergewichtig, weil man sich schlecht ernährt, ist klar, aber das sind die Leute, die das eigentlich schon bräuchten, gerade so fürs Herz, und da ist halt keine Zeit da und auch eine Ernährungsberatung wird da meistens gar nicht empfohlen, so ist mir aufgefallen, deswegen, ja.
Ja, wie das dann in der Klinik wirklich aussieht, ist natürlich auch eine andere Frage. Ich weiß auch nicht, wie gut sich da meine Interessen wirklich integrieren lassen in den Berufsalltag. Mein Bruder macht auch gerade seine Facharztausbildung in der Cardio und ich rede natürlich auch mit dem darüber. Und er sagt auch, natürlich, er versucht immer Lebensstil anzusprechen, aber gerade wenn es so viele Patienten gibt, man rennt von einem Ort zum nächsten, man hat so viel zu tun, dann ist das irgendwie schwierig. Ja, mal schauen, aber da habe ich natürlich bisher keine Erfahrung.
Ja, aber ich glaube, wenn man Bock drauf hat, Ernährung auch mit in den Klinikalltag für sich selbst zu integrieren. Ich glaube, da gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten, Fachrichtungen, weil, also die Medizin ist ja so breit aufgestellt und so breit gefächert, dass man eigentlich, egal welche Interessen man hat, man irgendwo seine Nische quasi, glaube ich, später finden wird. Also es gibt ja, glaube ich, auch so Fortbildung zur Ernährungsmedizin. Ich glaube, das ist jetzt kein eigener ist kein eigener Facharzt, ne, sondern ist ein bisschen wie ein Sportmediziner, schätze ich mal, ne?
Ja, du machst ja, glaube ich, so ein paar Weiterbildungsstunden. Ich glaube, 100 Stunden sind das oder so. Dann ja, noch das so ein ist bei Seminar. Der
Sportmedizin ähnlich.
Genau, musst dann noch irgendwo 6 Monate irgendwie arbeiten. Ja. Irgendwie. Oder weißt du da mehr zu?
Nee, auch ungefähr so. Ich glaube, du hast halt irgendeinen Facharzt als Basis. Ich glaube, Innere bietet zum Beispiel an und dann kannst du eben diese Fortbildung machen, aber mehr weiß ich da auch nicht. Ich dachte auch Endokrinologie, Diabetologie, da kann man vielleicht auch am meisten in der Therapie im Klinikalltag ansetzen. Das ist im Moment so das, was ich im Kopf habe, aber ja, we'll see.
Ja, also ich glaube, dass man da halt auch hinterher, um das quasi einmal abzuschließen, dass man da immer seinen Weg quasi finden wird. Ich glaube auch innerhalb dann der Endokrinologie ist man auch immer noch so breit aufgestellt und breit gefächert, dass man auch da sagen kann, okay, ich fahre vielleicht eher für mich die Schiene zu sagen, ich bin dann ja Diabetologe und Ernährungsmedizinerin oder Ernährungsmediziner. Und ja, das ist einfach, also ich finde das eigentlich das Coole an der Medizin, dass man so viele verschiedene Interessen gibt, die man sich einfach für sich selbst quasi erfüllen kann.
Voll. Mich würde ja mal interessieren, angenommen, es gäbe wirklich ein klares Konzept, also es wäre irgendwie, weiß nicht, von Krankenkassen bezahlt, müsste wahrscheinlich so sein, damit sowas auch klar integriert wird oder so, dass man irgendwie sagt, okay, jeder Patient oder jede Patientin nach Myokardinfarkt und Risikofaktoren beispielsweise muss das und das Training durchlaufen, muss so und so viele Stunden Ernährungsberatung buchen. Mich würde da wirklich mal interessieren, wie viele davon dann wirklich auch was ändern. Ich will natürlich nicht sagen, dass PatientInnen alle nicht irgendwie mitarbeiten oder sowas, aber es wäre einfach mal interessant zu wissen, weil das sind ja meistens auch noch ältere Leute, die vielleicht eh schon sagen, ich habe mein Leben gelebt, den Landliebe-Joghurt lasse ich mir abends nicht mehr geben, also nehmen so. Ja, kann ja sein. So, oder die Blutleberwurst, ja. So, die muss halt noch auf dem Tisch.
Ja.
Wäre mal interessant. So,
ja. Die Sache ist, eigentlich wäre ja das Interessanteste eigentlich zu gucken, dass man eher ansetzt, bevor die Patienten und Patientinnen überhaupt ins Krankenhaus kommen, dass man präventiv überhaupt ansetzt.
Natürlich.
Ich meine, das versuchen Krankenkassen, aber das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr schwer, natürlich. Aber das wäre halt eigentlich der Punkt, wo man ja einhaken müsste, ja.
Ja, ich glaube schon in der Bildung, so im Kindesalter, Jugendalter, da könnte man viel mehr machen, dass man irgendwie Kampagnen startet, dass man in Schulen Aufklärung betreibt, was ist gesunde Ernährung und dass das dann auch nicht unbedingt von der Industrie gesponsert ist, sondern unabhängig. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel man damit wirklich bewirken kann. Ich glaube, für Rauchen und Drogen gibt es sowas ja. Vielleicht gibt es auch Studien, wie wirksam das dann letztendlich ist. Aber ich glaube wirklich, im jungen Alter muss man anfangen, weil gerade bei Erwachsenen ist es ja dann schwierig, Gewohnheiten zu ändern, die wirklich schon seit Jahrzehnten etabliert sind. Und ich glaube, da braucht man dann eine andere Herangehensweise, dass man eben, oder weil man eben weiß, vielleicht kann man die Leberwurst am Abend nicht komplett verbieten.
Ich glaube aber auch, dass das also von meinem Gefühl schon auch so ein bisschen so einen Wandel gerade durchlebt. Also, dass
Ja.
unsere Generation, sage ich mal, schon bewusster ist. Also mit Doppel-S,
Ja,
glaube
verstehe.
ich schon.
Ja, sehe ich jetzt auch, aber ich bin mir nicht ganz sicher, immer inwiefern man selbst geblendet ist
Ja, das kann
von der
sein.
eigenen Bubble, in der man sich quasi bewegt.
Ja. Ja, das stimmt.
Also, weil
Ja.
zumindest habe ich sehr viele Freunde, die machen viel Sport. Hier hat man mit Medizinstudierenden zu tun und so hat man halt quasi einen Freundeskreis oder Bekanntenkreis, der ja eh sehr gesundheitsbewusst eigentlich unterwegs ist. Deswegen, ich weiß immer nicht, wie das dann im Großen und Ganzen aussieht und habe da jetzt, ich finde es halt, ich weiß halt immer nicht, wie sehr hat man das, weiß ich, aus dem Auge halt quasi verloren, wie es halt in dem im Großteil der Bevölkerung halt so ist.
Das stimmt.
Ja, voll. Da denke ich auch manchmal drüber nach. Ich weiß nicht, ob mein Umfeld wirklich repräsentativ ist, was Ernährung und Lebensstil angeht, weil man oft ja auch einfach Freunde hat, die ähnliche Interessen haben, die was Ähnliches studieren, die mit denen man dann auch gemeinsam isst und so. Aber ich würde trotzdem sagen, dass auf jeden Fall ein wachsendes Bewusstsein vorhanden ist, also auch in der breiten Bevölkerung, gerade bei jüngeren Leuten. Vielleicht, weil das auch gerade auf Social Media mehr thematisiert wird, also auf YouTube, auf Instagram sieht man viel, was essen andere. Es gibt viele Lifestyle-Influencer und ich glaube schon, dass die da einen Effekt haben. Also ich glaube, man wird, wenn auch nicht gewollt, unterbewusst irgendwie beeinflusst.
Da machst du noch mal eine ganz andere Schwade auf, ne? Da fällt mir nämlich gerade mal so ganz salopp das Thema Body Positivity ein.
Ja.
Oder da, wo ich jetzt nicht weiß, wie weit wir da in die Richtung gehen wollen. Weil, ja, überlege ich gerade. Aber mal eine andere Frage, bevor ich mir überlege, ob ich das anspreche. Cut, cut, nein. Bevor
Okay,
wir da
okay.
weiter. Was hältst du denn von Alkohol?
Was ich
Also,
davon halte.
ja, also was halten, sagen wir, wie ist dein Umgang damit? Weil ich jetzt zumindest viele Menschen kenne, die auch sagen, ey, ich ernähre mich voll pflanzlich und oder vegan, ist ja auch egal, alle wissen jetzt, was wir meinen, oder vegetarisch oder was auch immer, aber sagen halt so, ja gut, aber Alkohol, weil das ist quasi für die, sage ich mal, oder für viele, die ich kenne, das steht nicht direkt mit Ernährung irgendwie zusammen, sondern halt eher mit Spaß und so weiter und so fort. Deswegen wollte ich mal wissen, wie es bei dir so ist.
Also ich trenne das auf jeden Fall nicht irgendwie komplett. Also ich trinke auch im Alltag gar keinen Alkohol, also auch gerade im Lockdown natürlich sowieso nicht, aber auch sonst echt selten. Aber ich bin auch nicht komplett absolut, dass ich sage, okay, niemals und auch an Weihnachten und Silvester nicht. Also im Alltag halt einfach nicht, aber gerade bei Feierlichkeiten mit der Familie oder auch ab und an irgendwie ein Glas Rotwein. Ja, mit Freunden, mit meinem Freund oder so, ist, finde ich, völlig in Ordnung. Wie gesagt, also nicht absolut, aber im Alltag ist es auf jeden Fall nicht bei mir einfach Bestandteil von meinem Leben.
Ja,
Ja.
da sind wir eigentlich ziemlich ähnlich. Also du trinkst ja eigentlich gar keinen Alkohol. Also Justin trinkt im Prinzip eigentlich echt gar keinen Alkohol.
Ich trinke eigentlich, also ich glaube, ich trinke Alkohol einmal im Jahr meistens, also meistens, und das
Weihnachten.
zweimal im Jahr, Weihnachten und Silvester. Also Silvester zum
Ja.
Anstoßen, so, aber auch, aber das ist halt aber kein exzessives Trinken. Ja, also super selten. Ich meine, ich habe meine Freundin jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Ich sehe ja, dadurch, dass ich jetzt nicht in Hamburg wohne, sehe ich die ja eh selten. Wenn wir mal auf dem Geburtstag bei einem sind und da wird dann mal ein Bier aufgemacht, so, ja, dann trinke ich mal eins mit, aber das ist kein, ich trinke, um zu saufen, sondern das ist dann
Ja.
wirklich super, also super selten. Ich
Ja,
weiß
eh
nicht,
alles so in Maßen bei
ich
dir.
weiß nicht, wann ich mein letztes Bier getrunken habe. Es muss durch den Lockdown, es muss 2 Jahre her sein. Bestimmt. Bestimmt.
Ist es bei mir mittlerweile aber auch Ewigkeiten schon her. Also wir sind da dann ähnlich wie du. Also als Studierende habe ich das Gefühl, ist man ja eigentlich eher dann eine Rarität, dass man sagt, man trinkt nicht so
Voll.
wirklich Alkohol.
Ja.
Da muss man sich gefühlt auch immer so ein bisschen rechtfertigen, oder? Also das muss man ja sagen, so, na, wir trinken
Ja.
keinen Alkohol, das ist erstmal ist das, ah, okay. So, also bist du Student oder was los so? Das
Bist du
aber
krank? Hast du
ja.
was mit der Leber?
Ja, genau. Muss man sagen, ja, nee, ich nehme gerade Antibiotika. Ja, nee, aber wir sind da eigentlich ähnlich wie du. Also ich bin da auch nicht so, dass ich das komplett sage, ich würde niemals was trinken. aber es ist eigentlich in der Regel, wie gesagt, ich weiß gar nicht, zu besonderen Anlässen, aber ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war.
Ja, bei mir genauso. Aber ich finde es auch wichtig, dass man lernt, sich vielleicht nicht eine Ausrede auszusuchen, sondern einfach sagt, ja, ich habe halt keinen Bock oder ich will nicht aus den und den Gründen, dass man da auch irgendwie eine gewisse Selbstsicherheit entwickelt, auf jeden Fall.
Hat bei mir aber ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Also, als ich mich da so ein bisschen mehr und mehr dahin entwickelt habe, weniger Alkohol zu trinken, habe ich mich am Anfang erwischt, mir Ausrede einfallen zu lassen. Aber mittlerweile ist mir es ziemlich lax eigentlich.
Ich glaube, ich hatte schon immer auf den Lutz gehauen. Ich habe immer gesagt, nö, ich trinke halt, also war ja halt nicht so. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es hat mir nicht die eine oder andere unangenehme Situation gegeben. Das definitiv. Also war schon immer so. Und ich würde auch sagen, damals war, also ich war jetzt nicht ausgegrenzt, aber kennt ihr dieses, du bist nicht ausgeschlossen, aber du bist auch nicht 100% drin. Also dieses so, ah ja, komm, ey,
Wir
wir
waren
waren
weg, das war
weggeschallert, bist
alles.
du. Und Justin, ja, du hast ja immer genippt, so, das kommt dann so dazu, so, ne, das schon mal dabei, so. Aber mein Gott,
Ja, auch in der
ne?
Schule war da bei uns schon so ein gewisser Druck auf jeden Fall. Also auch da, wenn man nicht getrunken hat, ich glaube, also im Studium habe ich das noch nicht so erlebt, weil Corona, davor war in der Schule. Wenn man auf Partys nichts getrunken hat, ist man schon irgendwie aufgefallen.
Ja, total. Also ich habe zu Schulzeiten, da war ich dann noch ein bisschen dem
Aktiver.
Alkohol aktiv oder ein bisschen mehr
Du
zugeneigt.
gehst ja auch
Das,
schon fast aufs vierte Lebensjahrzehnt, nicht
ja,
Spaß.
gut, komm, so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Also ich bin vielleicht alt, ne? Aber den Mauerfall habe ich nicht miterlebt. Ganz knapp verpasst.
Fast, ja.
Knapp verpasst. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Nee, also ich habe zu Schulzeiten auch, und ich kann das nachvollziehen. Also es war auch häufiger so, dass Personen, die nichts getrunken haben oder von denen man wusste, dass die nicht so richtig trinken, dass sie auch eher seltener eingeladen wurden oder gefragt wurden. Also ja,
Ja, krass.
okay, so möchtest du auch kommen? Oder aber die Personen hatten auch oft keinen Bock darauf, was ich jetzt auch verstehen kann, weil wenn ich jetzt auf eine Feier komme, wo ich weiß, da sind 10 Leute am Ende des Abends betrunken, sage ich mal vorsichtig,
Gut drauf.
gut drauf, ja, ein bisschen
Denn ohne Alkohol
angeheitert.
kannst du nicht gut drauf sein. Okay, jetzt
Ja,
weiter,
nee, dann habe ich natürlich auch ein bisschen weniger, aber es ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes
ja.
Thema.
Ja. Nee, ja, jetzt sind wir ein bisschen ausgeufert, ne?
Ja.
Aber ja. Ich finde das immer mal ganz interessant, so zu wissen, wie das so bei anderen ist. Ich meine, man kommt ja irgendwann auch aus dem Alter raus. Also
Ja, denke ich auch.
nicht alle, die meisten brauchen dann vielleicht so bis Anfang 30 oder so, bis die da, aber so alles in meinem Jahr. Aber meine, achso, willst du was fragen?
Ich wäre noch mal auf den Sport gegangen, weil ich finde, also gerade also
Ja.
Ernährung und Sport, das ist ja alles im Prinzip ja ein Lifestyle. Und
Können wir gleich machen. Ich würde eine Sache kurz vorher, um das Ernährungsding einmal abzuschließen.
Justin, bitte, bitte runde das Thema ab.
Darf ich?
Ja, ich lasse dir die freie Laufbahn.
Und zwar, angenommen, da hört jetzt jemand zu und sagt, ich habe gar keinen Plan. Ernährungsexpertin Anna, kannst du mir Lektüre empfehlen?
Oder Podcasts.
Oder Podcasts empfehlen, neben Küchenmedizin, die sind ja eh immer Pflichtlektüre, egal ob's Probleme im Leben sind, ob du traurig, immer Küchenmedizin, aber noch irgendwas für Ernährung.
Ja.
Gibt's da was?
Ja, ist eine gute Frage, wenn man gar keine Ahnung hat, vielleicht nicht das Ultra-Fachbuch. Ich glaube, was ganz gut ist, um einen Überblick über Risikofaktoren für Erkrankungen und so zu bekommen, ist How Not to Die von Dr. Michael Greger. Damit habe ich auch mal quasi angefangen und das ist ein dickes Buch, ist vielleicht am Anfang ein bisschen einschüchternd, aber auf jeden Fall sehr informativ. Oder der Ernährungskompass, das ist, glaube ich, auch recht bekannt von Bas
Habe ich
Past.
gehört.
Da untersucht er alle wissenschaftlichen Studien zu dem Thema, so aus den letzten Jahren oder so. Ich weiß nicht genau, in welchem Zeitraum. Und es gibt auf jeden Fall auch einen ganz guten Überblick. Und ich glaube, gerade wenn man da noch nicht so bewandert ist, dann kann man dann oder entwickelt man dadurch ein besseres Gefühl. Und Podcast, also der Dr. Michael Greger, der hat auch generell eine Website, die nennt sich nutritionfacts.org. Und da kann man wirklich alles Mögliche nachschauen. Also er macht dann Videos, in denen er Studien vorstellt oder neue Erkenntnisse vorstellt. Und darüber kann man sich vielleicht auch einen ganz guten Überblick über auch bestimmte Themen, die einen interessieren, verschaffen. Oder Rich Roll ist eigentlich ein Sportler, aber der lädt auch öfter mal Ärzte und Ernährungswissenschaftler ein, die dann einfach länger darüber quatschen. Also vielleicht auch als einfache Lektüre oder zum Hören ganz gut. Ja.
Wie ist denn das bei dir denn eigentlich? Wie bist du, auf die Ernährungsschiene dann halt genau gekommen? War das für dich eher der Grund, wirklich zu sagen, ich möchte lange gesund leben? Weil ich überlege jetzt gerade, wie das halt bei mir damals war. Ich wollte halt Sport, also es war halt bei mir der Sportgrund einfach.
Er wollte halt breit werden, der Junge, der wollte nice aussehen.
So, das war einfach so. Ich wollte anfangen, Muskeln aufzubauen, dann habe ich das bei YouTube mal eingegeben. Ja, und dann
kam Karl S.
Da, jetzt mal ohne Scheiß, dann kam wirklich erstmal Karl S. Und dann kam noch Kolja Barkon, der hat mir dann den Strandfiguren-Shake, hatte mir erklärt, wie ich den mache. Und
dann kommt noch die Boss-Trafo.
Die Boss-Trafo habe ich nie gemacht, nee, die war mir zu teuer. Aber ja, so bin ich dann darauf gekommen, so was ist überhaupt Ernährung? Also früher war für mich, wie gesagt, das Nutella-Brot am Morgen war für mich okay und dann gab es die Mortadella-Schnitte in der Pause in der Schule. Und da habe ich mir gar keine Platte darüber gemacht, obwohl ich damals auch schon Sportler war. Aber als ich dann gesagt habe, okay, jetzt möchtest du aber Muskulatur aufbauen, das war für mich so der Schritt rein. War für dich der Schritt auch Sport oder war für dich Schritt wirklich die Gesundheit und die Medizin?
Ja, nee, ich glaube, Sport kam eher danach. Also ich habe immer Sport gemacht, aber ich bin nicht über Sport zur Ernährung gekommen, sondern... Das ist eine gute Frage. Ich glaube halt einmal aus ethischen Gründen so ursprünglich, und das hat dann auch mein Interesse geweckt, oder ich habe einfach mitbekommen, okay, mit Ernährung, da kann man sich nicht nur mit ethischen Konsequenzen beschäftigen, sondern auch mit gesundheitlichen, mit wie bleibe ich möglichst lange gesund und auch irgendwie glücklich. Und ich glaube, dann wurde ich auch ganz doll durch YouTuber beeinflusst. Ich habe dann halt viele Ernährungs-YouTuber verfolgt, also nicht unbedingt Wissenschaftler, sondern Leute, die einfach in ihrem Alltag darüber berichten, was sie essen und die aber auch viel Wissen über das Thema haben, gerade was die Anwendung angeht.
So, ich musste gerade nur lachen, es tut mir leid, es ist super unangenehm, aber ich musste gerade einfach denken, wie so klein Anna Sophie oder klein Anna, da sitzt und einfach Brozap mal einkauft von der Aldi. Kennst du Brozap zufällig?
Nee.
Es ist so ein Bodybuilder, dem vorgeworfen wird, dass er halt nicht so wirklich netty ist, ist er aber wahrscheinlich. Ja, okay. Und der hat halt 25 Videos, wie dein Latt noch größer wird und hat dann da immer sein Einkaufshaul. Und da, ich hatte gerade einfach so ein Kopfkino, wie du da seine Videos... Okay, sorry, nee, erzähl weiter.
Nee, nicht auf der Schiene. Das waren meistens eher so australische Beach Girls, die über ihre vollwertige Ernährung gesprochen haben. Mhm. Was mich als 13-, 14-Jährige natürlich voll abgeholt hat. Und ich glaube, dadurch bin ich echt vermehrt so in die Schiene gerutscht. Weil ich mir dann auf Social Media einfach irgendwie so eine Bubble geschaffen habe, unbewusst, in der das einfach total vertreten war. Und Sport, das kam dann erst hinterher. Also ich möchte auch Muskeln aufbauen. Also wollen ja die meisten Frauen eher nicht, aber ich mache auch Krafttraining, um Muskeln aufzubauen. Und dann habe ich mich natürlich auch irgendwann mit vor allem Makronährstoffen beschäftigt und wie trainiere ich am effizientesten und was esse ich danach und davor und so. Aber das kam echt erst ein bisschen später.
Ja, also beschäftigst du dich dann auch mit Makronährstoffen wahrscheinlich, auf wie viel Eiweiß du isst und sowas, da achtest du wahrscheinlich auch relativ drauf, ne?
Ja, also jetzt nicht im Alltag, ich tracke das nicht, weil ich glaube, das würde mir auch einfach mehr Stress machen, als dass es mir wirklich was bringen würde. Aber so alle paar Monate oder so gucke ich bei Chronometer, das ist so eine Website, da kann man alles eingeben, was man isst und kriegt eine Übersicht über Makro- und Mikronährstoffe. Das finde ich auch ganz cool. Also dann eben nicht nur Proteine, Kohlenhydrate, Fette, sondern auch Spurenelemente und Vitamine und Fettsäuren und so. Und dann sieht man quasi, wie viel Prozent man abgedeckt hat. Und wenn ich das mal selten mache, sehe ich ja, wo ich ungefähr liege auf täglicher Basis, weil ich mich ja ungefähr gleich ernähre, auch konstant. Und ich sehe aber nicht unbedingt die Notwendigkeit, das wirklich jeden Tag oder regelmäßig zu machen, weil das einfach super zeitaufwendig wäre. Und ich weiß ja, dass ich bei weitem genug Eiweiß und andere Nährstoffe zu mir nehme, wenn ich das halt mal kontrolliere.
Woran denkst du jetzt? Du bist schon wieder so am Smilen, Justin.
Ich muss schon wieder smilen, weil ich weiß, welche Frage du stellen willst.
Nee, ich will jetzt gar nicht in die
Richtung. Ja, doch, muss ich die
Frage stellen. Nee, komm, jetzt mach du.
Nein, was mich eigentlich interessieren würde, ist, da gehen wir jetzt aber in eine andere Richtung.
Okay. Soll ich vorher noch mal auf eine andere Richtung gehen, oder was?
Ich muss
also wissen. Justin und ich haben ja vorhin in der Küche natürlich auch ein bisschen auch gequatscht. Und da haben wir uns auch überlegt, oder ich habe mir überlegt, würde ich auf meinen Eiweißbedarf kommen, den ich jetzt mir so ungefähr vorstelle, wenn ich mich vegan ernähren würde. Und da dachte ich, da müsste ich eine Menge Bohnen essen, wahrscheinlich. Also das ist jetzt erstmal das, woran man denkt, wenn man an eine Proteinquelle, die pflanzlich ist. Also ich kenne mich einfach noch nicht so gut damit aus, das ist wahrscheinlich das Problem. Klar, es gibt auch noch Linsen, es gibt auch noch Kichererbsen, relativ viele andere. Oder von mir aus auch, Naja, aber sagen wir es mal so, ich bring's mal auf den Punkt. Jedes Böhnchen gibt ja auch ein Tönchen, sagt man ja, ne? Und also, ich hab mich gefragt, wie mein Darm das machen würde.
Ich glaube, Hülsenfrüchte muss man echt langsam steigern. Also das Problem hatte ich am Anfang auch ein bisschen, aber halt jetzt gar nicht mehr. Also ich glaube, man kann halt nicht anfangen, direkt 300 Gramm Kichererbsen am Tag zu ballern, sondern...
da hätte Justin keinen Spaß mehr hier, wenn wir das machen würden.
Ey, weil die Toilette schon alles weggesneeft hat. Ne? Da stelle ich den ein in der Anästhesie, aber nicht als Arzt, sondern als Narkosegerät, der das Sevofluran wieder auffüllen darf. Und zwar, okay, erzähl weiter.
Ja, nee, also ich glaube, mit wenig anfangen, langsam steigern. Und es gibt sogar auch bestimmte Gewürze, die den Effekt minimieren. Also ich glaube, gerade was man in der indischen Küche macht, da isst man ja viel irgendwie so Linsen und sowas. Mhm. Und die kommen wie so mit Kurkuma und anderen, oder Ingwer, ich weiß nicht, was alles noch, schwarzen Pfeffer, minimiert anscheinend auch den Effekt. Ich weiß nicht, wie signifikant, aber... Ja, aber sonst, ich glaube, wirklich langsam steigern. Und das ist natürlich auch nicht die einzige Eiweißquelle. Also gerade so Vollkorngetreide, Vollkornreis, Quinoa. Okay, Quinoa ist, glaube ich, gar kein richtiges Getreide, aber so auf der Schiene Amaranth, Buchweizen, Bulgur, das hat ja auch alles signifikante Eiweißmengen. Und auch sogar Haferflocken oder dann auch sowas wie Nüsse und Kerne und so, Nussmus. Mhm.
Und da sind wir wieder ungefähr beim Thema vom Anfang, dass wir unseren Horizont noch gar nicht so weit haben.
Ja, genau. Ja. Ja gut, ich sag mal so, wenn bei dir, bei dem, was du aber an Eiweiß auch wegsnackst, da müsstest du aber ordentlich, da müsstest du aber auch ordentliche Mengen dann davon, denke ich, essen. Also
wir probieren das mal aus, Justin.
Wir haben uns das schon überlegt, wir machen das irgendwann mal, das war ein Monat, Selbstexperiment, wir tun ja so, als wenn wir Jenke, Alter, der sich irgendwelche Schwangerschaftswehen irgendwie anbinden lässt und da halb verreckt, nein, aber wir wollen das mal machen, wir machen das auch mal und dann dokumentieren wir das, einfach gar nicht mal, um zu zeigen, so halt, also es geht ja nicht darum, halten wir es durch oder schaffen wir es, sondern es geht ja eher darum, was fällt uns dabei auf, so auf dem Weg, so, ne, wenn man in den Supermarkt geht und worüber man sich Gedanken macht und am Ende, wie es unser Anfang schon vom Wissen her und dann danach und sowas halt.
Also ich finde es auch einfach interessant.
Ja, eben genau. So, das ist so der Plan.
Ja. So, du wolltest aber noch in eine ganz andere Richtung gehen, Justin, bevor ich dich da nochmal dazwischen gegrätscht hatte.
Ja, nee, mich hatte jetzt nur mal interessiert, weil du ja eben erzähltest, ja moin, ey, du lässt grüßen, erzählt hast, dass du quasi so den Australian Beach Girls quasi gefolgt bist, mit 13 und das hatte ich abgeholt, meintest du. Und dann deine Social-Media-Bubble geschaffen. Gerade in dem heutigen Dings, da gehen wir so ein bisschen in diese Richtung, was ich eben meinte, hattest du das Gefühl, dass sich das, also so im Nachhinein betrachtet, klingt das ja für mich eher so, als wenn dich das und jetzt so beeinflusst hat, dass du sagst, ich führe jetzt ein guten, also ein zufriedenstellendes Ernährungsleben in dem Sinne. Und ich höre halt aber, oder was man ja viel hört, ist momentan eher diese Geschichte von Social Media mit Mädels ist fake und macht mir ein schlechtes Gewissen und so. Hattest du damals da auch irgendwie so Sachen, bis sich das eingegroovt hat oder konntest du es einfach gut distanzieren oder wie stehst du da so zu?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Gerade als ich jünger war, wie gesagt, so 13, 14, 15, habe ich mich, glaube ich, auch stark beeinflussen lassen, dass ich hart zu mir selber war, was Körperbild angeht, was dann eben meine Ernährung angeht. Und ich glaube, da konnte ich das nicht mit Abstand oder mit einer gesunden Balance sehen. Und das sehe ich auch auf jeden Fall als Gefahr, gerade auf Social Media, wenn man sich in einer bestimmten Bubble aufhält. Ich glaube, ich habe halt irgendwann gelernt, die gewisse Distanz aufrechtzuerhalten. Man sieht ja auch nicht immer alles und dass ich da auch irgendwie meinen Weg finde und mich nicht allzu sehr vergleiche mit dem, was ich da online sehe. Aber deswegen ist es mir auch wichtig, wenn ich über Ernährung spreche auf meinem Kanal oder wenn ich irgendwas für andere verkörpere, dass ich immer wieder auch die Message mitgebe. Das heißt nicht, dass ihr das so machen müsst und das heißt nicht, dass es für euch der perfekte, richtige Weg ist, sondern das ist nur, wie ich das mache. Und natürlich spiegelt ein Video auch nicht meinen ganzen Tag und mein ganzes Leben wieder. Ich glaube, dieser Reminder ist schon wichtig, gerade weil junge Leute sehr beeinflussbar sind. Und ich glaube, dessen muss man sich einfach bewusst sein, egal was man postet auf Social Media, dass Leute dadurch beeinflusst werden. Und ich will ja möglichst einen positiven Einfluss haben und nicht, dass Leute sich dann auf eine negative Art und Weise vergleichen oder denken, sie würden nicht genug machen oder so. Ja.
Ja, hast du schön gesagt. Also, weil ich finde das immer, ich persönlich finde das immer ganz interessant, wie das teilweise unterschiedlich interpretiert wird. Also, ich habe schon das Gefühl, dass man das auch häufig sieht, dass Leute sich dann, also, ja, wie soll ich das am besten sagen? Der Großteil der Leute, die ich sehe, haben, glaube ich, immer eher dieses negative Bild, was sie davon sehen und wissen sogar. Also, ich finde es interessant, dass viele sagen von, ich weiß, es ist fake. Und ich weiß, die sieht in echt nicht so aus. Und ich könnte dir an dem Bild vielleicht sogar sagen, da und da hat sie nachgeholfen und so. Und trotzdem macht das im Kopf da dieses falsche Bild. Und das finde ich einfach sehr krass, dass das
Ja, ich glaube, das ist aber auch ein Prozess, dass man damit, was heißt selber damit reift, aber das ist, also ich muss sagen, bei mir selbst habe ich das ähnlich aus, wie du das gesagt hast, Anna. Ich habe das bei mir auch beobachtet, dass ich auch eine Zeit lang aber auch gebraucht habe, um gewisse Personen richtig einordnen zu können. Also sowohl optisch einordnen zu können, als auch wie sie leben, als auch wie sie essen. Und habe auch eine lange Zeit gedacht, okay, jetzt muss ich das ähnlich machen, ich muss eine ähnliche Struktur haben und sowas. Obwohl das, ich meine, du hast jetzt dich vorhin ein bisschen über Brosep. Hast ja wissen, aber ich habe auch, der Typ macht ja den ganzen Tag ja auch
Ja,
nichts
klar.
anderes, ne?
Ja,
Das
ja.
ist ja sein Leben und für mich ist das ja gar nicht integrierbar so.
Der verdient da ja über auch sein Ab, also sein Ei so,
Ja,
ne?
natürlich, natürlich, ist es ja sein Beruf, so, er macht im Prinzip nichts anderes als das und ich habe dann aber trotzdem, jetzt bei ihm nicht bei ihm im Speziellen, aber bei anderen Personen, habe ich das dann auch teilweise versucht so zu übernehmen und ja gut, jetzt will man noch mal in eine ganz andere Schiene gehen. Wenn man jetzt auch noch, dann könnte man jetzt auch über Social Media sagen, okay, inwiefern kann man dann auch Essstörungen beispielsweise entwickeln? Das ist jetzt noch mal ein ganz, ganz anderes Feld. Aber da ist halt auch die Gefahr, dass sowas halt auch entstehen kann beispielsweise. Ne?
Ja, was du gerade sagtest, die Fitness-Influencer, das ist halt deren Job, dass die 5 Stunden am Tag Sport machen und darüber berichten. Und das darf man nicht vergessen, weil für mich ist Sport einfach ein wichtiger Bestandteil des Alltags, aber es ist nicht mein Job. Und ich kann natürlich dann nicht denselben Anspruch haben wie eine Person, die das Vollzeit macht, beruflich. Und den Anspruch habe ich ja auch gar nicht. Aber ich glaube, da ist dann auch so ein Vergleich total kritisch, weil man nicht sieht, wo bin ich und was macht die Person und was ist mir gerade wirklich möglich, was ist für mich realistisch. Und ich glaube, da muss man halt ansetzen, dass man klar sich inspirieren lassen kann, Dinge übernimmt, aber schaut, was ist für mich wirklich im Rahmen dessen, was sich im Alltag auch unterbringen lässt.
Ja, und was macht einen, ich sag mal, vor allem in erster Linie glücklich und was macht einen auch, und da geht man jetzt vielleicht auch nochmal zurück quasi so zum Studium, was hält einen auch irgendwo, sage ich mal, leistungsfähig, insofern, dass man gesund durch den Tag geht, dass man sich vielleicht nicht den ganzen Tag im Kopf übers Essen macht, dass man vielleicht auch nicht müde ist, weil man jetzt, wenn man jetzt mal bezogen auf Sport sagt, weil ich jetzt 7-mal die Woche Sport mache und komplett viel zu viel trainiert habe und das eigentlich vom Pensum her gar nicht schafft zu regenerieren und dann müde die ganze Zeit am Schreibtisch bin, das muss ja auf den eigenen Alltag so integrierbar sein und so anpassbar sein, dass man, ich sag mal, durch den Lifestyle, den man hat, dass das eigentlich eher supportend ist für das eigene Leben und nicht
Ja.
kontraproduktiv und gegeneinander spielt, ne?
Und später noch für die PatientInnen, ne? Dass man halt auch, da geht es ja auch in die Richtung, wir haben da ja auch mal einen Sketch zu gemacht, dass du ja irgendwo auch, finde ich, so ein bisschen, das ist sehr umstritten, aber ich persönlich finde es immer, ich persönlich jetzt nur finde es immer relativ kritisch, wenn ich jemanden sehe, der unendlich übergewichtig ist und einem anderen Menschen versucht, hören Sie mal, Sie müssen auf jeden Fall abnehmen, das geht so nicht. So, klar, du kannst es natürlich auch irgendwie nutzen und sagen, ich weiß, das ist schwer, geht mir auch so, aber ne, es kommt natürlich, ich will da jetzt nicht irgendwie pauschalisieren und die Leute in einen, und man weiß auch nie, man muss ja auch immer dazu sagen, man weiß nie, warum Leute übergewichtig sind, ne? Das hat
Klar,
nichts
ja. Genau,
immer
was
was
mit
mit
Faulheit
Faulheit zu
zu
tun,
tun,
nicht immer mit, und so weiter und so fort. Aber trotzdem jetzt für mich persönlich, beispielsweise Rauchen, ich könnte nicht verstehen, ich persönlich kann nicht verstehen, warum die heutigen ÄrztInnen, die jetzt mit uns im Studium sind, zumindest noch rauchen. So, das ist für mich nicht nachvollziehbar und geht für mich auch so gegen dieses Berufsbild mittlerweile. Ich kann verstehen, dass das damals Leute noch gemacht haben und weil das einfach, man wusste nicht so viel, aber heute weiß man es ganz genau, die häufigsten Todesursachen und so weiter und so fort. So, also da geht das ja auch noch mit rein, so dass man das auch so ein bisschen für sich verinnerlicht, ja.
Ja, ich finde auch, man hat schon irgendwie auch, oder man ist eine Vorbildrolle irgendwo, oder sollte man vielleicht sein.
Ja.
Und wie du schon sagtest, das ist enorm umstritten. Wir haben sogar in einem Seminar letzte Woche, glaube ich, darüber geredet, ob wir finden, Ein Arzt, eine Ärztin sollte eine Vorbildfunktion erfüllen. Und die meisten haben das nicht so gesehen, weil die sagen, klar, ein Arzt ist auch nur ein Mensch oder eine Ärztin. Ist natürlich so. Und es geht ja auch nicht darum, dass man alles perfekt machen muss. Aber man vermittelt natürlich auch ein bestimmtes Bild. Und wenn ich dann vor meiner Klinik stehe und rauche und gleichzeitig aber kranke Patienten behandle, ist das dann wirklich so glaubwürdig oder ist das irgendwo auch kontrovers? Also, ich weiß nicht, das ist auch nur meine persönliche Meinung und ich will da auch überhaupt niemanden angreifen oder hier so ein mega politisches Statement machen,
Nee,
aber
gar nicht.
ich habe immer das Gefühl, das passt irgendwie nicht 100 pro. Ja.
Also ich für meinen Teil, und ich glaube, das ist bei euch beiden ja ähnlich, wir möchten gerne ein Stück weit, was heißt die Vorbildfunktion erfüllen, aber so ein bisschen so in unserem Rahmen, natürlich, wie du sagst, Anna, man kann nicht perfekt sein, das ist gar nicht möglich und das soll ja auch gar nicht der Anspruch sein, aber so in seinem Rahmen ein bisschen versuchen, ein bisschen die Vorbildfunktion, die ich für mich so empfinde, vielleicht empfinden das nicht jeder, aber ich für mich empfinde das so, die so ein Stück weit zu erfüllen auch.
Ich finde, es ist halt, wie gesagt, auch immer so ein bisschen abhängig. Also ich verstehe, was deine KommilitonInnen da gesagt haben mit, sind auch nur Menschen, aber theoretisch ist Elon Musk auch nur Mensch und Popstars sind auch nur Menschen oder Fußballspieler sind auch nur Menschen. Aber ob dann ob ein Fußballteam, so der DFB damals, nachwirkend betrachtet, damals ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber vielleicht Nutella wirbt oder viel schlimmer für Wetten und Glücksspiel werben sollte, weiß ich halt einfach nicht. Und das suchst du dir halt nun mal nicht aus. Und manche Rollen in der Gesellschaft kannst du dir nicht aussuchen. Und ich kann mir nicht aussuchen, als ich persönlich denke das so, als Arzt oder Ärztin kannst du dir nicht aussuchen, ob du für einen Patienten und eine Patientin, die du auf teilweise sehr kritischen Lebensbereichen quasi begleitest, kann ich mir nicht aussuchen, ob ich da ein Vorbild sein will oder nicht, auch wenn ich nur Mensch bin. Das bin ich automatisch. Meine Mutter ist auch automatisch ein Vorbild oder Eltern sind auch schnell Vorbild. Das ist so eine Sache, da frage ich mich immer, worüber, ne? Und dann kommt noch die Sache, in welchem Kontext sieht man das? Ich sag mal, YouTuberInnen, die damals groß geworden sind, als einer der allerersten, also irgendwie 2012 oder wann das so richtig, na, 2007 oder so, wann das so richtig losgeht, 2005, keine Ahnung. Da kann ich noch verstehen, dass man sagt, ah, jetzt ist die Kamera ausgegangen, perfekt. Dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir zum Abschluss kommen. Dass die irgendwie, ich sag mal, nicht wussten, was da für eine Riesentragweite mit sich schwingt und dadurch vielleicht Fehler gemacht haben. Okay, aber jemand, der heutzutage mit YouTube anfängt und vielleicht relativ schnelles Wachstum bekommt, der kennt die Dinge davor. Und so war es halt damals mit dem Rauchen auch. Damals wusste man das nicht. Das war gesellschaftlich ganz anders rein integriert. Das war ein Stressabbau für viele Menschen und auch für ÄrztInnen, weil sie eben nur Menschen sind. Aber wir wachsen ja damit auf, mit dem Wissen, dass es so unendlich schädlich ist, sodass ich in unserer Position nicht verstehen kann, warum man es macht. So. Man muss das dann so, ja. So, ja, okay, war doch irgendwie politischer Talk am Ende,
Ja,
ne?
jetzt sind
Aber.
wir doch nochmal echt ein bisschen abgeschweift, ne? Aber war doch sehr nett.
Na gut. Ja.
Gut, sollen wir dann zum Ende kommen, wenn die Kamera ausgegangen ist?
Ja, kommen wir zum Ende
Ja,
langsam.
wunderbar. Ja, Anna, also vielen Dank, dass du dabei warst. Also ich fand es hat sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Also
Ja,
das
voll.
sind.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir werden dich natürlich alles, was du gesagt hast, Buchempfehlungen, dein Kanal, dein Insta, alles in der Videobeschreibung. Guckt da rein, wenn es euch interessiert. Und wie gesagt, gerne wieder. Es hat Spaß gemacht. Und ja, danke, dass du dabei warst.
Absolut, danke euch. Hat richtig Spaß gemacht. Cool.
Ja, du bist natürlich immer herzlich eingeladen. Ich wollte doch kurz in abschließende Worte.
Ja, bringt ja eh nichts, dass ich winke, weil man sieht ja eh nicht mehr. Die Kamera das ja eh aus.
Man hört uns jetzt nur noch.
Ja,
Ja,
genau.
nee, ich wollte mich einfach auch nochmal bedanken und du bist natürlich jederzeit herzlich eingeladen. Vielleicht nehmen wir ja nochmal irgendwann eine Folge zusammen auf oder sogar ein Video irgendwann mal zusammen wieder auf in 2025, wenn das dann wieder geht. Mal
Ja,
gucken.
wirklich.
Ja.
Dann auch
Und
in Präsenz. Das wäre cool.
ja, das fände ich auch mal echt cool.
Ja, das wäre cool.
Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich schließe den Podcast.